Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, ich freue mich, dass wir heute Abendmahl feiern können zusammen. Und ich lade euch ein, dass wir 1. Chronik Kapitel 11 aufschlagen als Bibeltext für die Predigt heute. Text aus dem Alten Testament, vielleicht auch nicht ganz gewöhnlich zum Abendmahl, aber es sind ein paar Gedanken, wo ich mit euch drüber nachdenken möchte. 1. Chronik, Kapitel 11. Und dort möchte ich ab Vers 6 mit euch lesen. Wir sind ja gerade prinzipiell in den Predigten in unserer Reise durchs Alte Testament. 1. Chronik, Kapitel 11. Es ist die Zeit, als David gerade zum König gesalbt worden ist und der Bruderkampf mit dem Hause Saul sein Ende gefunden hat. 1. Chronik 11, Abvers 6. Da steht, und David sprach, wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Hauptmann und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. David aber wohnte auf der Burg, daher nennt man sie Stadt Davids. Und er baute die Stadt ringsum vom Millo an rundumher, Joab aber stellte die übrige Stadt wieder her. Und David nahm immer mehr zu an Macht, und der Herr Zebaoth war mit ihm. Was wir gelesen hatten, Davids Schwester Zeruja hat einen Sohn, Joab. Joab wuchs praktisch auf mit den ganzen Geschichten von David und Goliath als seine Kindergeschichte. So ähnlich wie wir heute. David war sein Held. Eines Tages gab es diese Herausforderung. David ist König geworden. Und David sagt, wer die Stadt Jebus erobert, der soll sein Feldhauptmann sein. Joab war die ganze Zeit über in Davids Nähe geblieben. Auch in der Zeit, wo es keine Lorbeeren zu ernten gab. Als David vor Saul fliehen musste, als er verstoßen war und als man dafür, dass man in Davids Nähe war, eher verurteilt worden ist, als dafür Ruhm bekommen hat. Aber Joab ist David treu. Und nun, als David hier das sagt, wer Jebus erobert, der soll sein Heerführer werden, der ergreift Joab seine Chance. Er wird der Feldhauptmann Davids, der zweite Mann praktisch im Reich, der die Macht über das Militär hat. Und von diesem Moment an ist Joab praktisch Davids Schatten. Er weicht ihm nicht mehr von der Seite. Er ist einer seiner erfolgreichsten Kämpfer, wie wir dann ab Vers 10, wenn die Helden genannt werden, lesen können. Auf der anderen Seite aber ist er auch Davids Verderben. In jedem wichtigen Moment in Davids Leben ist Joab praktisch dabei. Nach dem Ehebruch mit Bathseba kümmert sich Joab um den Ehemann Uriah und räumt ihn aus dem Weg. Als Absalom wegen des Mordes an seinem Halbbruder Ammon im Exil bleiben muss, holt Joab ihn durch List wieder zurück zum Königshof. Mit allen bekannten Folgen. Joab ist wirklich eine Kriegsmaschine. Er tötet Abner, den Heerführer Sauls, nicht im Krieg, sondern aufgrund persönlicher Rachemotive. Er tötet seinen eigenen Cousin Amasa, weil der König ihn durch Amasa ersetzen wollte. Und er tötet auch Davids geliebten Sohn Absalom in einem dramatischen Kampf in den Wäldern Ephraims. Allerdings erst, nachdem Absalom sich nicht mehr wehren kann. Deshalb fällt das Fazit Davids am Ende seines Lebens auch erschreckend aus. Lesen wir noch 2. Samuel 3, Vers 39. 2. Samuel 3, Vers 39. Interessant ist, was David sagt. Ich aber bin heute noch zu schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Aber diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind härter als ich. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, nach seiner Bosheit. Obwohl David König ist, fühlt er sich zu schwach. Die Söhne der Zeruja sind ihm zu stark. Warum diese Gedanken als Einleitung für ein Abendmahl? Die Frage, die ich heute stellen möchte, ist, warum setzen wir uns für Gott ein? Und wie tun wir es? Wie setzen wir uns für Gott ein? Interessant ist, wenn man sich das Leben von Joab anschaut, dass er Zeit seines Lebens für die richtige Seite kämpft. Er ist Teil des Volkes Israel. Er kämpft für das auserwählte Volk. Er führt Kriege für das auserwählte Volk. Er setzt sein Leben öfters aufs Spiel. Und er ist einer der Helden. Er ist einer der Leute, die als erstes genannt werden, wenn es um die Stärke Israels geht. Er ist einer der Männer, der gegen Feinde kämpft und der sie vernichtet. Aber die Frage, wenn man sich mit seinem Leben beschäftigt, ist, ob Joab das aus den richtigen Motiven herausgetan hat. Und ob Joab wirklich ein Kämpfer für Gott war. Ob er wirklich durch seinen Dienst Gott die Ehre gegeben hat. Und wenn man sich die Geschichte so anschaut, dann bekommt man Zweifel. Es werden viele Taten von Joab berichtet, viele Heldentaten. Aber im Gegensatz zu David kein einziges echtes Gebet, kein geistliches Ziel, kein Zeichen eines geistlichen Lebens. Joab steht klar auf der richtigen Seite. Er kämpft für Gottes Volk. Er kämpft gegen die Feinde Israels. Aber die Mittel, die er benutzt, sind Verrat, Mord, Intrigen, Lügen. Da ist viel Herzblut, viel unbändiger Wille. Doch die Frage ist, reicht das aus geistlicher Perspektive? Ist Joab aus Gottes Sicht jemand, der ein Vorbild ist? Kann es auch für uns sein, dass wir für die Gemeinde uns einsetzen, dass wir vieles tun, dass wir gegen Unwahrheit kämpfen, dass wir gegen falschen Glauben kämpfen, aber dass wir es auf die falsche Art und Weise tun, dass wir es mit unseren Mitteln tun, dass wir es mit unserem Charakter tun, mit unseren Gaben und Fähigkeiten, aber dass wir es ohne Gott tun? Wenn wir uns das genau anschauen, dann merken wir, dass Joab im Laufe seines Lebens David mindestens ebenso viel geschadet hat, wie er ihm genützt hat. Was wäre gewesen, wenn Joab, als die Bitte Davids kommt, sich um Uriah zu kümmern, wenn von Joab die Antwort gekommen wäre, David, das ist nicht die Art und Weise, wie wir Probleme lösen. Was wäre gewesen, wenn er zugelassen hätte, dass Absalom die Strafe für sein Fehlverhalten hätte tragen müssen? Wir wissen es nicht. Aber wir merken, in den großen Schwierigkeiten des Lebens von David ist Joab dabei, aber nicht unbedingt in einer guten Art und Weise. Wie ist es bei uns? Was sind unsere Motive, wenn wir uns für die Gemeinde einsetzen? Gott ruft uns zu seiner Nachfolge. Er sucht Arbeiter in seinem Weinberg. Aber was sind die Motive, aus denen wir uns einsetzen? Ist es der Drang, selbst im Mittelpunkt zu stehen? Ist es der Wunsch, dass wir selber wahrgenommen und anerkannt werden? In welcher Art und Weise kämpfen wir für Gott? Ist es vielleicht sogar aus Angst? Ist Angst das Motiv? Angst vor Veränderung? Angst vor Bedeutungslosigkeit, die uns dazu bringt, uns für Gott einzusetzen? Im Buch Das bessere Leben, nein, Der bessere Weg, schreibt Ellen White, Seite 18, es genügt nicht, Gottes Güte zu erkennen oder sein Wohlwollen und seine Fürsorge wahrzunehmen und zu verstehen. Es reicht auch nicht aus, die Weisheit und Gerechtigkeit seines Gesetzes zu begreifen und zu akzeptieren, dass es nicht Ausdruck des Machtwillens Gottes ist, sondern Zeichen seiner Liebe. Sie sagt hier, es reicht nicht aus, wenn wir die Wahrheiten des Evangeliums erkennen. Es reicht nicht aus, wenn wir die Geschichten gehört haben der Bibel. Wenn wir die Gebote, den Sabbat, Zehnten geben, wenn wir all das gehört haben. Es reicht nicht aus, wenn wir von Jesus gehört haben, von seinem Opfer am Kreuz. Wenn wir die Liebe Gottes verstanden haben, die er uns gibt. Das ist es, was sie hier sagt. Es reicht nicht aus, mit dem Verstand das alles zu erkennen. Sie schreibt weiter, der Apostel Paulus hatte das erkannt und schrieb, wenn wir aber das Schlechte, das wir tun, gar nicht wollen, dann erkennen wir damit an, dass das Gesetz gut ist. Es steht aber fest, dass das Gesetz von Gott kommt. Seine Vorschriften sind heilig, gerecht und gut. Doch dann fügt er hinzu, aber wir sind schwache Menschen, als Sklaven an die Sünde verkauft. Das heißt, sie sagt hier, das Wissen, die Erkenntnis dessen, was Gott uns schenkt, was Gott von unserem Leben verlangt, die Erkenntnis reicht nicht aus, weil unser Herz immer noch falsch bleibt. Wir können, sagt sie hier, das Wissen um all die Punkte der Erlösung haben. Wir können das Wissen haben, was Jesus für uns getan hat. Wir können das Wissen haben, wie er uns verändern möchte. Und doch, schreibt sie, ist unser Herz das Gleiche. Und wir mögen es vor unseren Brüdern und Schwestern gut verheimlichen können. Wir können so leben, dass andere das nicht merken. Zumindest häufig nicht merken. Wir können uns vor Gott einsetzen. Wir können vieles tun. Wir können vieles leisten für die Gemeinde. Aber der Punkt ist, was sind unsere Motive? Und wie setzen wir Dinge um? Wie kämpfen wir für Gott, für seine Gebote? Wie gehen wir mit denen um, die gefehlt haben? Im Buch Zeugnisse, Band 5, hat Ellen White diesen Absatz, wo sie sagt, viele Gemeindeglieder, und es geht auch um Prediger, erheben ihre Seelen zur Eitelkeit. Sobald sich jemand einbildet, er besitze ein Talent, das im Werke Gottes gebraucht werden könnte, beginnt er schon, diese Gabe zu überschätzen, zu hoch von sich zu denken und sich als Säule der Gemeinde zu betrachten. Das Werk, das er in annehmbarer Weise verrichten könnte, überlässt er anderen, die nach seiner Meinung unfähiger sind als er. Er denkt und spricht von etwas Höherem. Er soll sein Licht vor den Menschen leuchten lassen. Doch anstelle von Anmut, Sanftmut, demütiger Gesinnung, Freundlichkeit, Höflichkeit und Liebe macht sich überall das eigene Ich und seine Wichtigkeit bemerkbar. Christi Geist muss unser Wesen und Verhalten so beherrschen, dass unser Einfluss segnen, ermutigen und veredeln kann. Unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten müssen davon zeugen, dass wir von Gott geboren sind und Christi Frieden unsere Herzen regiert. Auf diese Weise umgeben wir uns mit dem hellen Schein, von dem Christus spricht, wenn er sagt, dass wir unser Licht vor den Leuten leuchten lassen sollen. So hinterlassen wir eine leuchtende Spur himmelwärts. Auf diese Weise können alle, die mit Christus verbunden sind, wirksamere Prediger der Gerechtigkeit werden als durch die größten Bemühungen am Rednerpult ohne diese himmlische Salbung. Lichtträger sind Gemeindeglieder, die sich am wenigsten ihrer Leuchtkraft bewusst sind. Sie werfen den hellsten Schein, wie die Blumen den süßesten Wohlgeruch verbreiten, die die wenigste Pracht aufzuweisen haben. Haben wir gemerkt, worum es ihr hier geht? Sie schreibt, dass viele, die die Wahrheit erkannt haben, die in der Gemeinde sind, die sich für Gott einsetzen wollen, merken, dass sie in einem bestimmten Bereich Gaben von Gott gegeben haben. Aber was sagt sie dann? Eigentlich sollten sie diese Gabe demütig einsetzen. Aber nein, sie streben nach Höherem, überschätzen ihre eigenen Gaben und Fähigkeiten, lassen die niedrigen Arbeiten anderen, von denen sie denken, dass sie besser dafür geeignet sind, weil sie nicht so begabt sind, und versuchen stattdessen, das eigene Ich zu überhöhen. Kann es sein, dass sie zu jedem von uns spricht? Kann es sein, dass wir alle in dieser Gefahr stehen? Dass wir meinen, das Wissen über die Bibel, das Wissen über die Wahrheit, das Wissen über die Gebote, das Wissen über Jesu Opfer reicht aus, und dass wir unsere eigenen Gaben und Fähigkeiten nehmen, um uns für Gott einzusetzen, und dass es im Grunde aber um uns geht? In meiner Schulzeit hatte ich einen Freund, er hieß Ilias und war syrisch-orthodox. Syrisch-orthodox auch wahrscheinlich dort in Syrien in der Minderheit, aber ich glaube, dass einige von den Flüchtlingen, die jetzt kommen, auch diesen Hintergrund haben. Wir haben uns sehr gut verstanden und eines Tages, ich weiß nicht mehr warum, eines Tages sind wir wirklich mal auf ein Glaubensgespräch gekommen, weil er war wirklich sehr in seinem Glauben involviert und ich, und wir sind so ins Gespräch gekommen und irgendwie hat er dann Maria erwähnt. Und für einen Adventisten natürlich ein gefundenes Fressen, wenn es um Maria geht. Und so habe ich ihm versucht, biblisch darzulegen, dass Maria uns nicht helfen kann. Dass sie nicht sündlos war. Dass sie eine Frau mehr oder weniger wie jede andere war und dass sie gestorben ist. Ich glaube, die Argumentation habe ich damals gewonnen. Biblisch. Aber wir haben nie mehr ein Gespräch über den Glauben geführt. Nie mehr. Das Thema sind wir immer aus dem Weg gegangen. Kann es sein, dass wir manchmal für die Wahrheit kämpfen, in einer Art und Weise wie Joab? Dass es im Grunde genommen um uns geht, um unser Können, um unsere Weisheit? Was Ellen White hier gesagt hat, was wichtig ist, was sagt sie? Anstelle von Anmut, Sanftmut, demütiger Gesinnung, Freundlichkeit, Höflichkeit und Liebe. Das ist die Gesinnung Jesu, das sind die Kennzeichen dessen, dass wir etwas in der Art Jesu tun. Kann es sein, dass diese Aufzählung heute oft als Schwachheit ausgelegt wird? Und dass wir denken, naja, wenn wir dem folgen, dann tun wir doch gar nichts für Gott. Wenn wir wirklich demütig und sanftmütig sind, wo können wir dann wirklich etwas bewegen? Ist es nicht oft wichtig, in der Gemeinde reinzuhauen, wenn Dinge nicht gut laufen? Man muss es doch merken. Was fehlt aus der Sicht Ellen White? In dem Buch Schritte zu Jesus oder Der bessere Weg, wenn man die Kapitel einzeln nacheinander liest, dann merkt man, worum es geht. das, was uns fehlt, ist es, Zeit mit Jesus zu verbringen. Zeit mit Jesus, wo wir offen sind, wo wir ehrlich sind vor ihm, wo wir über ihn nachdenken, über seinen Charakter und wo wir offen über uns selber nachdenken, um zu sehen, wo weichen wir davon ab und dass wir bereit sind, das vor Jesus zu bringen, das mit ihm zu besprechen und ihn zu bitten, uns zu verändern. Und das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Der Zeit braucht. Es gibt keine Abkürzung dazu. Es gibt keine Abkürzung dazu, über Jesus nachzudenken. Kann es sein, dass wir zu oft denken, es reicht, wenn wir gewisse Wahrheiten aus der Bibel erkennen und wenn wir diese Wahrheiten predigen? Und dass wir die Zeit aber, dass wir Jesus bitten, sie in unser Herz zu pflanzen, dass diese Zeit zu kurz kommt. Ein biblisches Zeichen für mich in der Bibel ist Daniel. Wenn wir das Buch Daniel lesen, dann wird uns keine einzige Sünde von Daniel berichtet. Kein einziger Fehler, den er getan hat. Aber wenn wir das Gebet in Daniel 9 lesen, dann sagt Daniel immer, wir haben gesündigt, wir haben gefehlt, wir waren ungerecht. Er zeigt nicht mit dem Finger auf andere, er stellt nicht die Sünden anderer heraus, sondern er sagt, wir, ich selber bin beteiligt, ich selber gehöre dazu, ich selber brauche Veränderung. Kann es sein, dass der Umgang mit anderen, so wie wir hier bei Ellen White gelesen haben, ein Zeichen davon ist, ob wirklich Jesus unser Herz regiert? Anmut, Sanftmut, demütige Gesinnung, Freundlichkeit und Höflichkeit und wahre Liebe, dass das die Punkte sind, die zeigen, dass Jesus in unserem Herzen wohnt. Wie ist es bei uns? Haben wir manchmal statt Liebe vielleicht auch Verachtung für unsere Brüder und Schwestern im Herzen, die in der Erkenntnis noch nicht so weit sind wie wir, die in unseren Augen Dinge falsch machen, die falsche Wege gehen? Was fühlen wir ihnen gegenüber? Was fühlen wir, wenn wir von Fehltritten unserer Brüder und Schwestern hören? Fühlen wir Stolz und Verachtung, weil wir wissen, wir sind besser? Wünschen wir ihnen Strafe und Verdammnis? Kann es sein, dass der Grund ist, dass unsere eigene Sündhaftigkeit uns noch nicht bewusst geworden ist? Was regiert unser Herz? Geiz oder Freigebigkeit? Herrschsucht oder Demut? Stolz oder Hingabe und Dienst? Eifer oder Lernbereitschaft? Wenn man den Abschnitt im fünften Band der beziehungsweise im ersten Band der Zeugnisse, Seite 155, beschreibt Ellen White Menschen, die die Wahrheit zwar erkannt haben, die die Wahrheiten der Bibel gut zusammenfassen können, aber die nicht selber am Kreuz zerbrochen sind, die nicht selber diesen Weg gegangen sind, die deswegen das, was Jesus für sie getan hat, zwar in der Theorie schätzen, aber es nie in der Praxis erlebt haben, weil sie nie am Fuß des Kreuzes ihre eigene Schuld gespürt haben. Und sie schließt dann mit der traurigen Schlussfolgerung, wenn diese Menschen in den Himmel kämen, könnten sie es gar nicht wertschätzen. denn sie wüssten gar nicht, dass es ein Geschenk ist, sondern sie würden es als ihr Recht betrachten. Was brauchen wir? All die Punkte, die ich aufgezählt habe, können nur Symptome sein. Können Symptome dafür sein, dass wir uns selber die Frage stellen, wie steht es um mein Herz? Wo stehe ich vor Jesus? Wir feiern heute Abendmahl. Wir feiern das, was Jesus für uns getan hat. Und die Frage ist, schätzen wir dieses Opfer wirklich? Ist es etwas in der Theorie, wo wir in der Theorie gut drüber reden können? Wo wir anderen Perfektes erklären können? Oder ist es unser Erlebnis? Sind wir selber am Fuß des Kreuzes wegen unserer Schuld zerbrochen? Haben wir selber gemerkt, dass wir unwürdig dessen sind, was Jesus für uns getan hat? Sind wir selber an unserer eigenen Schuld verzweifelt? Und haben die Erlösung, die Jesus dem Sünder anspricht, wirklich als frohe Botschaft genommen? Ich wünsche uns, dass das Abendmahl heute nur ein kleiner Schritt ist. Ein Schritt, wirklich selber zum Kreuz zu kommen. Das eigene Herz vor Jesus zu öffnen. Die eigene Bedürftigkeit zu erleben. Und wenn wir Ellen White richtig verstehen und auch die Bibel, dann ist es nichts, was eine einmalige Sache ist. Es ist nicht so, dass wir einmal über unsere Sünde trauern und dann haben wir dieses Kapitel hinter uns gelassen. Sondern Jesus sehnt sich nach Wachstum. Es ist immer wieder nötig, dass wir diesen Schritt gehen. Dass wir selber darüber nachdenken, was Jesus für mich getan hat. Dass wir immer wieder darüber nachdenken und Jesus bitten, seinen Geist in uns zu geben, so wie es David tat. Seinen Geist in uns zu geben, unsere Motive und unsere Handlungen zu hinterfragen und uns zu zeigen, wo wir auf dem falschen Weg sind. Und das ist, denke ich, der größte Unterschied, den wir zwischen David und Joab sehen. Auch David hat vieles falsch gemacht. Aber er war bereit, sich vor Gott zu demütigen. Er selber ist zerbrochen. Er hat erkannt, wie sehr er Gott verletzt hat. Und er war bereit, Gott an seinem Herzen wirken zu lassen, zu bitten, dass er einen neuen Geist bekommt. Ich wünsche uns, dass das die Erfahrung heute beim Abendmahl ist und generell unsere Erfahrung als Christen. Dass wir nicht über andere nachdenken, über das, was andere falsch machen, sondern dass wir über uns nachdenken. Dass wir selber am Kreuz zerbrechen. Dass wir selber unsere eigene Bedürftigkeit erkennen. Und dass wir, wie es Offenbarung 3 sagt, diese Augensalbe von Gott uns geben lassen. Um zu sehen, wie sehr wir ihn brauchen. Und dass wir wirklich das weiße Kleid der Gerechtigkeit annehmen, das nur Jesus schenken kann. Und dass wir wissen, dass all unser Zutun, all unser Kämpfen, Fäden sind, die nicht zu dem weißen Kleid passen. Und dass wir deswegen bereit sind, Jesu Gerechtigkeit anzunehmen. Amen.